Hallo, kurz bevor es losgeht, nur der Hinweis, wie der Podcast heute abläuft. Es sind zwei Teile. Am Anfang rede ich mit Daniel Wühlner über die Messe in Essen, die Brettspielmesse, welche Spiele uns da gefallen haben, was für einen Eindruck die Messe auf uns gemacht hat. Und ab Minute 47, 48 so um den Dreh rum gibt's ein Interview mit Benjamin oder Benny Täuber, der Sohn von Klaus Täuber, der Siedler von Catan erfunden hat. Die machen nämlich ab sofort gemeinsame Sache und erfinden zusammen Spiele. Und das habe ich zum Anlass genommen, mit Benny ein wenig zu plaudern, wie das so ist, als Sohn von Klaus Täuber aufzuwachsen und wie man dazu kommt, man mit dem Vater Spiele zu erfinden. Ich frage für mich selber, für die Zukunft. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast und bis morgen. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, frisch zurück aus Essen und dort haben wir auch sehr viel Spiele angeschaut zusammen, unter anderem mit dem Daniel, der heute zu Gast ist. Du warst neulich dabei bei Galaxy Trucker, da mögen sich manche dran erinnern. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ja genau, Galaxy Trucker, da haben wir uns zusammen die App angeguckt, Brettspiel fürs Tablet gemacht und in Essen haben wir uns auch gesehen.
Genau, und Bart gekuschelt.
Die Barträger haben sich getroffen.
Mit Guido, genau. Genau. Genau, wir haben uns sehr viele Spiele angeguckt in Essen. Wer so gar nicht Bescheid weiß, in Essen findet jedes Jahr die Spiel statt. Das ist eine Brettspielmesse, daran angeschlossen eine Comic-Messe so ein bisschen, also so eine Comic-Action-Comic-Con, keine Messe im wahrsten Sinne. Aber die Brettspielmesse kann man sich schon so vorstellen wie eine kleine Gamescom, würde ich mal sagen, einfach weil die Branche ein bisschen kleiner ist. Deutlich weniger Action in den Hallen, weil die Leute mehr mit Spielen beschäftigt sind und deswegen keine Lautsprecherboxen und Animateure T-Shirts verteilen, aber nicht weniger voll besucht.
Ja, genau, man sieht, man kommt kaum durch die Gänge durch, weil Menschen mit diesen Hacken-Porschen durch die Gegend fahren, diesen Rollkoffern und versuchen halt möglichst viele Spiele da reinzukriegen und alle anderen Flächen sind besetzt mit Tischen und Menschen, die daran sitzen und zusammen spielen. Das ist das Schönste dabei, weil wirklich, man kann sich, wenn man dann einen Platz findet, gerne auch mal alleine irgendwo hinsetzen. Man wird sicher neue Leute kennenlernen, die mit einem spielen wollen.
Das ist wirklich schön. Ganz früher war das sogar noch so, habe ich mir erzählen lassen, dass die Leute auf den Fluren sich hingesetzt haben und gespielt haben. Das wurde sicherheitstechnisch und brandschutztechnisch verboten inzwischen. Aber die Verlage haben wirklich, ich sag mal, 80% der Standfläche besteht aus Tischen und Erklärbären, die dann wirklich auch angestellte Leute, Mitarbeiter sind, die die Spiele dir erklären können, was ja bei Brettspielen immer sehr hilfreich ist. Und größere Verlage, die haben dann wirklich wie so Theken, wo du dann hingehst und sagst, ich hätte gern einmal dieses Spiel, ein guter Jahrgang. Und dann kannst du so ein bisschen rumstöbern, bringen auch ihre alten Spiele mit, also die vom Vorjahr, sind nicht nur die aktuellen da. Und ja, und die Presse und die Medienleute mischen sich da fleißig drunter, denn im Gegensatz zur Gamescom ist alles da. Es sind Händler da, weil es ist eine Verkaufsmesse. Du kannst massentonnenweise Spiele kaufen auch, was auf der Gamescom ja nicht geht. Es sind die ganzen Hersteller da. Es sind wahnsinnig viele kleine Spieleentwickler da, die auch dann mal so einen Einzelstand haben. Und es gibt eben ganz viele große Publisher, nenne ich es jetzt mal, oder Verlage heißt es ja bei der Branche, die dann eben halt auch ihre Pressetermine direkt am Stand machen. Und es vermischt sich alles so schön und es ist sehr familiär, finde ich, gell? Es sind zwei, drei kleine Hallen und man trifft ständig die gleichen Leute.
Genau, weil vor allem ist auf der Messe wirklich so, die ist auch zum Anfassen. Das war halt nicht nur den Karton und die Würfel und die kleinen Figuren, sondern wirklich auch die Spielerfinder, die da stehen. Das heißt jetzt nicht nur für uns Pressemenschen, die wir im Hinterzimmer uns dann irgendwie Kaffee und Kuchen reinstopfen, sondern auch die Leute, die wirklich dann davor stehen, die können halt mal mit jemandem sprechen, der wirklich sein neues Spiel vorstellt und eine Idee hat. Aber auch Leute, die wirklich dann auch auf so auf dem Klaus Täuber sitzt da. Ich habe Klaus Täuber ein Bild gesehen neben Jens Nowotny, wie sie zusammen Catan spielen. Das ist unglaublich.
Ja, natürlich gibt's auch so ein paar Action-Elemente, also gibt's so einen kleinen Bereich, wo dann auch Kleinkinder irgendwie ein bisschen was machen können, eine Carrera-Bahn aufgebaut und so, aber auch ähnlich wie bei der Gamescom so Veranstaltungen, also Kosmos Verlag hat zum Beispiel einen Weltrekordversuch gestartet, um das größte gleichzeitige Siedlerspiel oder Catan-Spiel zu veranstalten und hat mit 1040 Leuten einen neuen Weltrekord aufgebaut. Solche Sachen gibt es dann auch. Sehr
amüsant. Genau, sie haben eine extra Halle dafür gemietet, die vorher nicht Teil der Messe war. Und da waren wirklich so im Erdfeuer. Ich habe nur in den ersten beiden Tagen gesehen, wie dieser leere Raum dann einfach schon so einen Eindruck gegeben hat, wie viele Leute da sitzen und gleichzeitig ein Holz gegen ein Lehm tauschen, wenn das losgeht. Das ist unglaublich.
Ja. Ich mag die Messe sehr, sehr gerne. Also gerade weil es so familiär und überschaubar ist. Und was mir im Vergleich zu der Gamescom halt wirklich, was du schon gerade gesagt hast, wirklich gut gefällt, die Branche funktioniert ein bisschen anders, weil es gibt diese zwei Stichpunkte. Es gibt die Messe in Essen und es gibt die Spiel in Nürnberg. In Nürnberg ist die Spielzeugmesse eine riesengroße, die weltgrößte Veranstaltung für Spielzeuge. Und da sind Brettspiele auch nur so ein kleiner Teil. Und Essen, da geht es halt quasi nur um Brettspiele.
Aber Nürnberg ist eigentlich nur eine Händlermesse, dachte ich, oder?
Es genau, da ist nur Presse und Handel. Okay. Genau. Aber die zwei Termine sind in der Branche elementar, die sind um knappes halbes Jahr auseinander. Und eigentlich kommen alle Spiele mehr oder wenig fertig da raus oder werden so angekündigt, dass du sie auch schon spielen kannst. Also manchmal sind Sachen halt als Prototyp vorhanden, du kannst sie schon wirklich spielen und der Verlag hat schon gesagt, das machen wir, aber die stehen noch nicht im Handel. So. Manchmal gibt's aber dann auch so Specials, dass du auf der Messe quasi schon die erste Version kaufen kannst. Aber im Grunde gibt's keine so wie bei der Videospielbranche nur so Ankündigungen, dass du nur einen Trailer hast oder nur irgendwelche Screenshots oder der Entwickler dir irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht, sondern es ist viel bodenständiger, finde ich. Die Dinger, wenn sie da sind, sind sie da und dann kannst du sie entweder gleich mitnehmen oder zumindest spielen.
Das stimmt schon. Das einzige Ausnahme davon, was ich gesehen habe bei zwei, drei Spielen, ist, dass Kickstarter-Kampagnen nach Essen starten. Das heißt, es wird einem gesprochen und dass man sagt, okay, nachdem es angefangen hat, Essen, kommt dann irgendwann der Kickstarter. Oder kommt dann bald der Kickstarter.
Ist aber wirklich eine Ausnahme, oder? Gab ein, zwei
so. Klar, sind zwei, drei Spiele gewesen, genau.
Und die haben dann aber auch genügend anderes Zeug dabei, was halt schon fertig ist. Ja. Oder eine Version, Seventh Continent, sehr schönes Spiel, geht so, ist quasi so eine Brettspielvariante von diesen Rollenspielbüchern, dass man sagt, öffnest du jetzt die Tür oder gehst du dann da weiter, geh weiter auf Seite so und so, haben wir schon ein paar Mal hier gehabt im Podcast. Diese Spielidee mit so Karten, dass du halt dann quasi sagst, okay, ich gehe auf diesen Weg weiter, dann ziehst du Karte 53 und so. Super schön gemacht, war auch total gehypt auf der Messe von Boardgame Geek und so, relativ hoch bewertet. Und die hatten, während der Messe lief die Kickstarter-Kampagne. Also du konntest es vor Ort spielen. Die wollten irgendwie $50,000 damals für die Kampagne, sind jetzt schon bei 560 und weiter. Und die waren quasi so mittendrin. Der hat dann die ganze Zeit auf dem Handy nebenher geguckt, wie die Kampagne läuft und hat sich da quasi so gegenseitig befeuert auch, die Kampagne und die Messe.
Das Schöne an einem Spiel ist auch, dass man wirklich so, es haben jetzt mehrere neue Spiele, ähnlich wie bei den Computerspielen, dass man zwischendurch abspeichern kann. Das heißt, man kann sagen, Mechanismus, dass die Karten einfach in einer bestimmten Art und Weise sortiert werden oder weggesteckt werden und dann wirklich kann man die Karten relativ einfach wieder auf den Tisch bringen und dann auch weiterspielen, eine Woche später. Dann
total gut, das System, dass du es quasi so in die Dings legst, weil es stand auch dran, dauert über 1000 Spielstunden. Und dann war ich erstmal irritiert.
Ja.
Also du schaffst dann einen...
Kaufen Sie den Tisch gleich dazu, den Sie dann irgendwo.
Du schaffst an einem Abend nicht dieses Spiel durchzuspielen, sondern es ist wirklich so da gedacht, dass es eine fortlaufende Geschichte erzählt. Aber es soll, ich habe es jetzt noch nicht selber gespielt, aber es soll auch so erfüllend sein, wenn du halt mal zwei Stunden weiterspielst und du musst auch nicht mit den gleichen Leuten weiterspielen. Aber solche Ansätze, da können wir gleich rübergehen in die nächste Frage. Hast du irgendwelche Trends oder neuen Ansätze gesehen oder ist alles wie immer Worker Placement, Kartenlege und Carcassonne-artige Spiele?
Also ich musste mir noch sagen lassen, dass jetzt Apps ja komplett out sind und alle Leute App als Verlustgeschäft sehen, also ein Tablet oder ein Smartphone, was ein Brettspiel unterstützt.
Genau, App unterstützte Brettspiele.
Wir hatten über XCOM selber gesprochen. Unterstützte Brettspiele sind eigentlich out. Ich habe leider, ich war jetzt so Donnerstag und Freitag da, ich habe gehört, dass bei Yellow am Stand noch mein Geheimfavorit, den ich auch gekickstartet habe, erscheint World of Yo, ist mein Favorit. Den gibt's aber jetzt noch nicht, aber in zwei Monaten soll das Spiel rauskommen, bei dem man Piraten spielt und das eigene Piratenschiff ist das Smartphone, das eigene Smartphone. Das heißt, man rollt nur die Karte aus, hat die Regeln und fährt auf dieser Seekarte mit seinem Telefon hin und her. Jeder hat sein eigenes Telefon. Wenn jetzt mein Telefon zu deinem Telefon fährt, dann kann ich sagen, mit welchen Mondkugel nicht auf dich schießen möchte. Und du kannst sagen, ob du lieber ausweichen möchtest. Und dann programmieren wir die sozusagen und gucken dann, wie die Kanonen vom einen Smartphone zum anderen Smartphone rüberfliegen.
Verdammt, warum habe ich das auf nicht gesehen? Ich habe die ganze Messe abgesucht nach solchen Spielen und die deutschen Verlage hatten das alle nicht.
Nee, haben sie auch nicht. Der französische, englische, also amerikanisch-französische Verlag Yellow, die auch King of Tokyo und King of New York gemacht haben, die arbeiten zusammen mit Volumique, ein französisches Studio, was im Endeffekt jetzt das gekickstartet hat. Können wir uns auf jeden Fall unterhalten, wenn es rauskommt. Also es ist noch nicht da, aber es ist ein Macher auf jeden Fall.
Sag's nochmal, wie es heißt?
Ich kann es unten nochmal kurz, es heißt World of Yoho.
Auf Yoga.
Joho.
Joho. Okay, World of Joho. Nur, dass wir da eine Liste nachher noch haben, genau.
Genau.
Ansonsten aber das wäre auch der Trend, ja. Da hake ich da kurz ein, das wäre auch der Antitrend, den ich bestätigen kann. Ich habe auch bei den Verlagen gefragt, auch so bei Ravensburger zum Beispiel, haben sie gesagt, sie hören damit auf mit den Versuchen. Ja. Und sowas wie XCOM gab es dieses Jahr gar nicht. Letztes Jahr gab es ja noch sowas wie die Alchemisten, genau. Die das versucht haben. Das habe ich dieses Jahr auch überhaupt gar nicht gesehen.
Die Frage ist auch, wie smart es ist, bei Ravensburger ein Telefon über dem Brett einzuspannen. Ja. Ob das wirklich so funktioniert. Das Ding ist, wir sind bei der Technik noch nicht so weit, dass man verstanden hat, die App oder das Smartphone oder das Tablet sinnvoll einzubinden und nicht irgendwie als Krücke oder obendrauf gesetzt oder als Hilfe oder als Gerät, was das ganze Spiel kontrolliert, sondern als integrativen Bestandteil dieses Spiels. Und das ist, genau. Das ist dieses World of Yoho eben in die Richtung geht.
Und das muss sich Ravensburger auch gefallen. Das muss sich Ravensburger auch gefallen lassen, den Vorwurf, dass sie halt immer auch gesagt haben, ist rein optional, geht natürlich auch ohne. Ja. Hat Cosmos auch so gemacht, dass du immer auch Karten hattest, die das stattdessen funktioniert haben und dann.
Man sagt, wenn man es nicht möchte, dann soll man es auch lassen eigentlich. Genau. Dann kann man es gleich lassen. Ja. Trends, nicht wirklich ein Trend. Ich habe das Gefühl, dass diese sozialen Spiele, bei denen soziale Interaktion wichtig ist, sowas wie für einen Normalspieler Pictionary oder so, interessanter werden. Ich habe mir jetzt selber gekauft, noch nicht gespielt, Codenames von Vlada Schwartil. Das klingt jetzt so, als würde ich die ganze Zeit nur Werbung für Tschechen machen, weil der gute Herr auch Galaxy Trucker erfunden hat. Ein Spiel, bei dem zwei Agententeams gegeneinander antreten und der Chef von dem jeweiligen Agententeam muss seinen Agenten vom roten oder vom blauen Team sagen, es sagt ihnen einen Begriff und eine Zahl und es liegen offen auf dem Tisch 25 Begriffe aus, wie Kakteen, Theater, Fußball. Und der Oberagent sagt dann zum Beispiel Wüste 3. Heißt für sein rotes Team, dass irgendwo bei diesen 25 Begriffen drei da sind, die irgendeine Assoziation mit dem Begriff Wüste, zumindest nach Gedankengang des Chefs, etwas damit zu tun haben. Und das sind dann die Codenamen der eigenen roten Agenten. Das heißt, die Agenten sitzen dann und überlegen sie sich, was kann der Oberagent Wüste 3 gemeint haben? Meint er jetzt Kakteen und meint er Kamel? Aber was ist der dritte Begriff, den er noch meint? Und man versucht im Endeffekt diese Karten umzudrehen und dann den richtigen Agenten zu finden. Wenn es ein blauer Agent ist, kriegt der Gegner einen Punkt. Und es gibt auch einen einzigen Begriff, da steckt ein schwarzer Agent dahinter, ein Auftragskiller. Und dann hat man sofort verloren. Wirklich, das ganze Team hat sofort verloren. Das heißt, es gibt diesen einen Begriff, zu dem man keine Assoziation schaffen muss. Von dem Ganzen, die Karten werden immer unwichtiger und viel wichtiger wird wirklich die Interaktion, die Dialoge, die Gedankengänge der Spieler, die am Tisch sitzen.
Das würde ich auch bestätigen. Da habe ich jetzt auch ein paar Spiele getroffen auf der Messe, die sich so ein bisschen lösen von den klassischen Regeln. Ja, also das ist dein Spielzug, mach das und das und dann kriegst du da so und so viele Punkte, sondern die nur so ein Grundgerüst an Regeln dir geben, damit so der Spielablauf vorangeht, aber das Spiel dann irgendwann so in den Hintergrund rückt, weil halt die Kommunikation mit den Leuten und dieses Gefühl miteinander irgendwas zu machen irgendwann Überhand nimmt, aber im positiven Sinne. Also da kann ich zum Beispiel dieses Time Stories reinwerfen oder Mysterium oder auch das mit den Vorurteilen, die üblichen Verdächtigen.
Weiß nicht Vorurteilen, mehr genau. Das habe ich nicht gesehen. Was war das?
Das ist auch sehr lustig. Das haben wir ausgepackt am Abend. So die üblichen Verdächtigen oder unüblichen Verdächtigen. Ich weiß es nicht mehr, ob es wie der Film heißt oder nicht. Und da liegen einfach nur Karten und wir haben die Regeln gelesen und dann so, das ist ja völlig random, was soll man denn da machen? Einer ist der Spielleiter, der denkt sich, Der dreht eine Karte um und dann steht da eine Zahl drauf, welcher der Verdächtigen, du musst dir vorstellen, wie bei so einem Verhör, stehen da einfach Leute, ja, sind 9 oder 12 Karten und er zieht eine Karte und weiß, wer der Schuldige ist. So. Und da ist aber nur ein Bild von diesem Schuldigen drauf. Also es sind nur Porträts auf diesen Karten mit so ganz charakteristischen. Der eine ist dann halt so ein bisschen so ein dicklicher mit Schnurrbart, dann eine schwarze Frau mit Rastas, dann vielleicht irgendwie ein asiatischer, der nach Bürokaufmann aussieht. Also so spielt ein bisschen mit Klischees. So, und dann drehst du eine Karte um mit Fragezeichen und da steht drauf, liest er oder sie morgens jeden Tag die Zeitung? Oder kauft er oder sie Biogemüse? Ja?
Oder das heißt, es ist das Gegenteil von dieser Gegenüberstellung, wo man sagt, er hat da wahrscheinlich einen Bart. Das heißt, du machst stattdessen, beschreibst du die Eigenschaften.
Genau. Und der Spielleiter entscheidet, was er diesem Charakter, der schuldig ist, zuweist für ein Attribut. Also er sagt zum Beispiel, nee, also der ist kein Vegetarier zum Beispiel. Ja? Da steht dann halt drauf, ist er oder sie Veganer? Und dann sagt er, nee, also der Typ mit dem Schnurrbart würde ich nie im Leben sagen, dass der vegan ist. Das ist nur Vorurteile und wir haben uns erst gefragt, wie kann daraus ein Spiel entstehen? Ist ja auch total bescheuert, wenn dann irgendwie eben auch Karten mit Asiaten und mit schwarzen Menschen drauf sind, dann da denkst du erst so, oh Gott, wird das hier irgendwie Glatteis und
Schubladendenken
und so. Aber es entsteht eine ganz interessante Diskussion, weil man dann so anfängt, ja, warum glaubst du denn jetzt, dass dieser Schnurrbartträger nicht Fleischesser ist? Ja, und dann gerät das Spiel komplett in den Hintergrund und es hat trotzdem funktioniert. Also es war irgendwie interessant, dass aus so einer simplen, leichten Idee, die ohne groß Mechanik auskommt, dann trotzdem ein Spielgefühl entsteht, weil man als Gruppe gemeinsam dann auch irgendwann so dieses Gefühl hat, ja okay, also wir glauben jetzt zwar, dass der vielleicht die Tageszeitung liest, aber warum glaubt denn der so und so, der jetzt gerade der Spielleiter ist, meinst du, er glaubt es auch? Und dann kommt so dieses Metagame wieder mit rein,
weißt du? Bei so kooperativen Spielen hat man ja oft immer so ein Alpha-Tier, dem man sagt, ja, du musst am besten das und das ziehen. Wie läuft das bei dem Spiel ab? Hat man das Gefühl, dass man wirklich auch versucht, sich gegenseitig zu überzeugen? Oder
es steht extra im Spiel, dass es dann eine einheitliche Meinung geben muss. Man entlässt dann immer Leute. Also die Mechanik ist dann, du sagst dann, okay, zu dieser Frage, die und der sind keine Veganer, die können wir entlassen. Und dann entlässt du quasi Leute, bis nur noch einer übrig ist. Und du musst es halt schaffen, die letzte Karte dann mit möglichst wenigen Fragen zu dieser letzten Karte mit dem Verdächtigen zu kommen. Und je schneller du das schaffst, desto mehr Punkte kannst du dir quasi aufschreiben. Da gibt's dann auch so verschiedene Punktesysteme. Kannst dann auch kooperativ
spielen. Und der links verwechselt dann der
genau,
das Team mit dem.
Genau.
Und wie lange dauert das Spiel ungefähr?
Naja, also so eine Runde, um einen Verdächtigen zu finden, dauert vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Je nachdem, wie lange du halt diskutierst. Sehr, sehr fluffig.
Das hört sich gut an. Ich bin ja ein bisschen neidisch auf dich, muss ich zugeben, weil ich war nur Donnerstag und Freitag da und ich habe kein einziges Spiel gespielt, muss ich ehrlich zugeben.
Ich kam auch nur abends dazu. Also auf der Messe haben wir es auch nicht geschafft, was zu spielen, ja. Hast du Time Stories oder Mysterium angeschaut? Die sind heiß besprochen.
Ich habe für die SZ vorher, die wollten von mir so hören, welche Neuheiten ich interessant finde. Ich habe mich vorher viel eingelesen und habe dann ohne die Spiele gespielt zu haben, aber mit ziemlich viel Material über Videos auf Boardgame Geek mir diese Spiele angeguckt und beide Spiele sind bei meinen Neuheiten, beim Favoriten von 7 dabei gewesen. Ich habe Mysterium relativ lange bei den Kollegen Hunter und Kron mir im Video angeguckt auch vorher, das heißt ein ganzes Spiel komplett angeguckt, wie das abläuft, deshalb musste ich es nicht spielen, hat mich fasziniert, interessiert mich auch sehr.
Erklär mal kurz.
Es ist im Endeffekt so, wie man stellt sich klassisch Cluedo vor, das heißt es ist jemand umgebracht worden, es gibt einen Täter, es gibt eine Tatwaffe und es gibt einen Ort, an dem die Person umgebracht worden ist. Das ist bei Mysterium jetzt nicht Colonel Blau, und nicht der im Billardzimmer. Man hat aber trotzdem, ich glaube, ausliegen, es hängt von der Anzahl der Spieler ab, ist so, dass die Ermittler nicht nur normale Ermittler sind, sondern Medien sind, also die Geister hören können, die also Geister verstehen.
Deswegen Mysterium,
genau. Genau. Und ein Spieler, der eigentlich im besten Fall das ganze Spiel über stumm bleiben soll, ne? Unglaubliche Herausforderung, glaube ich, für viele Spieler, spielt den Geist, der gleichzeitig das Opfer ist.
Ach, und der mit den Medien dann kommuniziert.
Der kommuniziert mit denen Und wie er kommuniziert, es ist die Methodik geklaut von einem anderen Spiel, Leute, die Dixit kennen, das ist ein Spiel, was genauso funktioniert, gibt den Ermittlern, jeweils einem Ermittler, eine Karte. Wenn alle am Anfang starten alle Ermittler und versuchen rauszukriegen, wer der Verdächtige ist, da liegen 5 oder 6 Verdächtige aus. Und das Medium gibt, also der Geist gibt rein um den Medien einzeln eine Karte. Und da sieht man dann drauf, also meistens sehr abstrakte Bilder, große Karten.
Das soll so ein bisschen das darstellen, dass ein Medium ja nicht mit Worten kommuniziert, genau, sondern quasi so Eingebungen gibt.
Es sind Visionen, genau, es können auch so Traumbilder sein, es fliegen dann Hunde vorbei, die auf dem Teppich sitzen.
Man kann sogar die Dixit-Karten nutzen. Das ist sehr geil.
Das geht?
Ja, klar.
Ah, okay. Und der Spieler, der dann dran ist, denkt sich dann, okay, ich habe jetzt diese Karte bekommen mit einem blauen Hund, der auf einem gelben Teppich durch einen
Was will er mir damit sagen?
Was will er damit sagen? Und dann gucke ich mir aber als Spieler dann die Verdächtigen an und sehe, naja, der eine sieht ein bisschen aus wie ein Teppichhändler und der andere hat eigentlich im Bild genau die gleichen Farben, wie die auf meiner Karte drauf sind. Das heißt, man versucht die Assoziationen, die der Geist haben könnte, rauszufinden. Und das macht die ganze Gruppe auch zusammen. Das heißt, man muss es eigentlich am Anfang versuchen, gemeinsam zu lösen und wird dann überlegen, wem welcher Mörder zugeteilt ist. Das heißt, erst versucht man die Tatverdächtigen einzugrenzen und nachher gibt es am Ende nochmal so eine Phase, wo dann wirklich auf einen Mörder das Ganze halt zugespitzt wird.
Und das ist auch so geil, weil diese Grundregeln sind halt auch total simpel und aber durch diese Assoziationsketten entsteht eine unglaubliche Dynamik und Diskussionsbedarf in der Gruppe. Und ich habe 2, 3 Spielrunden immer so nebenbei beobachtet, wenn ich durch die Hallen gegangen bin oder auch bei den Presseterminen. Und am Ende standen die Leute wirklich unter Hochspannung. Die sind wirklich aufgestanden, wie bei so einem Pokermatch, als es dann so auf das Finale zuging. Und weil sie dann so, ja, yeah! Die haben dann wirklich so gejubelt, als sie es geschafft haben. Also ich glaube, das wird ein unglaublich großer Hit.
Ja, weil es einfach ist, weil man, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, der einzige Trend, der sich dann auf der Spielemesse dann irgendwie dann zeigt, ist, Spiele dürfen keine 40 Seiten Einleitung mehr haben, Erklärung, Regelmaterial mehr haben. Das geht einfach nicht.
Ja,
du brauchst, glaube ich, mehr Leute, die einfacher an ein Spiel rangebracht werden. Und das ist zum einen halt, das Spiel funktioniert relativ einfach, ähnlich wie dieses Codenames. Die Spiele hören sich jetzt ein bisschen komplex an, wenn man das nicht sieht. Sind aber von der Erklärung her, ist man relativ schnell drin und hat man es verstanden und dann geht es auch relativ schnell los.
Das sind also alles Spiele, die kannst du mit einer neuen Gruppe, wenn du Spielleiter bist, kannst du 5 Minuten erklären und kannst direkt loslegen.
Es dauert keine Stunde, die man braucht, um erstmal so die Basis.
Genau. Es gibt auch die Komplexitätsmonster, die gab es auch auf der Messe. Also das ist, würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Trend, aber es ist ein dieses Trendige ist, dass es sehr kommunikativ wird. Time Stories möchte ich noch kurz dazu werfen, weil es auch ein faszinierendes neuer Ansatz ist, ein faszinierend neuer Ansatz. Mir wurde das Spiel empfohlen von Matthias, der gesagt hat, hey, schau dir das als Videospieler auf jeden Fall mal an von den Bretterwissern. Das ist fast schon so wie Adventure oder wie Point-and-Click-Adventure oder so. Es ist, geht aber eher in die Romanecke. Also Time Stories spielst du einmal und dann bist du durch. Es ist ein spielbarer Roman, würde ich fast schon sagen, den du gemeinsam als Gruppe entdeckst. Es hat so eine Time-Travel-Geschichte. Du reist aus der Zukunft in eine bestimmte Situation und erlebst dort Dinge. Ist eine ganz simple Mechanik, da sind dann so Karten ausgelegt und immer der dran ist, man entscheidet dann, in welchen Raum man geht, also wie bei einem Adventure sagst du, ich gehe jetzt in die Küche und der andere sagt, ja, ich gehe ins Mahlzimmer und der andere sagt, okay, ich gehe dahin und dann drehst du die Karte um und dann steht hinten ein Hinweis, keine Ahnung, also in dem ersten Raum zum Beispiel ist eine Frau, die malt ein Bild, du weißt aber nicht, was sie malt. Und der dann zu dem Raum hingeht mit der Frau, wo sie malt, darf dann die Karte umdrehen und auf der Rückseite ist quasi also rangezoomt, eine Detailansicht, was sie malt. Und ein bisschen Flavortext. Und dadurch kriegst du halt Informationen und du musst versuchen rauszufinden, was da passiert ist. Du hast dann aber immer so einen Zeitmarker und wenn der Zeitmarker rum ist, hast du es nicht geschafft und dann reist du wieder zurück. Das gehört aber zum Spielmechanik dazu. Du reist dann wieder hin und kannst dann andere Dinge erledigen, weil du ja, wie bei einem Videospiel, du bist dann halt wieder auf Reset, auf Anfang, hast aber ja die Informationen trotzdem schon gelernt und arbeitest dich dann quasi durch die Story, durch die Geschichte vor. Super faszinierend, auch mit einem Speichersystem, witzigerweise. Wenn du es nicht schaffst an einem Abend, ist im Karton so ein Inlay, der so vorbereitet ist, dass du sagst, okay, wir sind an der Stelle, das und das haben wir rausgefunden, also legen wir da und da Karten so in bestimmten Raster rein und dann kannst du genau an der Stelle weitermachen.
Das Spiel kommt ja auch komplett vorsortiert, das heißt, man hat.
Es ist komplett linear.
Die Karten liegen in einer bewussten Reihenfolge, dass man halt wirklich dieses Spiel einmal spielen kann. Kleines Manko bei dem Spiel, also es dauert auch relativ lange, habe ich so verstanden, dass man wirklich länger verbraucht, um es durchzuspielen und es wirklich abzuschließen, dann kann länger dauern. Mhm. Kleines Manko ist, dass das erste Grundspiel nur mit einer Geschichte kommt. Man reist in den 1920er in ein Sanatorium in Paris, glaube ich. Mhm. Und die nächsten drei Episoden sind aber schon angekündigt. Auf der DLC. Messe gab es... Kosten dann was, die gibt es nicht gratis.
Ja.
Das erste DLC, Marcy's Fall, glaube ich, hieß es, ist auch schon auf der Messe erschienen und kann man auch, glaube ich, mitkaufen jetzt schon gleich zeitgleich.
Genau.
Also zwei Geschichten gibt es im Endeffekt.
Böse Zungen mögen sagen, hängt vielleicht damit zusammen, dass einer der Entwickler bei Ubisoft arbeitet. kein Witz.
Okay.
Der ist wirklich Ubisoft-Entwickler, Ubisoft Paris, und hat dieses Spiel quasi in der Freizeit entwickelt und ist jetzt aber ein kommerzielles großes Produkt bei Asmodee, kommt es bei uns raus und wird, glaube ich, auch sehr erfolgreich werden, weil, wenn ich so die Stimmen gehört habe auf der Messe, hat total eingeschlagen. Ich hoffe, dass das auch funktioniert, weil es einfach vom Konzept toll ist. Ein bisschen zur Verteidigung muss man sagen, das Grundspiel erlaubt dir aber, da sind natürlich auch alle Elemente, alle Sachen dabei, alle Mechaniken und Steinchen und Material, um dann eben auch so Stories zu spielen. Klar kosten die neuen Fälle was. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn sie noch einen zweiten mit reingelegt hätten. Mhm, ja. Aber du kannst dir zum Beispiel auch auf der Webseite von dem Spiel gibt's auch einen Editor. Damit kannst du dir quasi dann selber Fälle schreiben und generieren. Und da wird dann auch, es wird dann auch so supported und gewollt unterstützt, dass du mit diesem Editor dann quasi Fälle schreiben kannst. Kannst ja auch illustrieren und alles. Das heißt, du wirst mit dem Grundspiel auch dir kostenlose Fälle runterladen können, sozusagen von Leuten oder von Autoren, die da Lust drauf haben. Und das finde ich dann okay. Das finde ich dann wieder in Ordnung.
Ja, ich habe mich ja nur von dem flashigen Video, von dem Trailer. Brettspiele haben jetzt immer mehr Trailer. Mysterium hat auch, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Trailer gehabt vorher, die nicht wirklich viel verraten. Kleine Geschichte bei mir zu Time Stories. Wir waren ja zusammen beim Presseevent von Asmodee. Da saß der Erfinder des Spiels. Ich habe mich ehrlich nicht mal zu ihm hingetraut.
Weil ja, ich auch nicht, wegen Spoiler hatte.
Gell? Ich bin wirklich immer um diesen Tisch rumgegangen. Ich habe da nicht ein einziges Mal drauf geguckt. Ich bin gespannt, will es dann wirklich selber spielen, möchte aber dieses Gefühl haben und möchte vorher keine Informationen haben, was diesen Charakter, was du beschrieben hast, mit der Geschichte erzählt, mit dem Narrativ. Ich wollte mir das Narrativ vorher nicht schon kaputt machen lassen.
Der Guido, den hat fast zerrissen immer, weil der hat schon durch und der hat dauernd jemanden gesucht, der auch schon die Geschichte durch hat, um darüber reden zu können, und der hat immer keinen gefunden. Voll gut.
Oder zum Brettspielpsychologen irgendwann dann gehen.
Also da bin ich auch, da wird es auf jeden Fall einen Cast zu geben, weil das wird ist ein Knaller. Sehr geil auch dieses, das würde ich noch als weiteren Trend bezeichnen, also eher diese sehr Rückkehr zum Gesellschaftsspiel, dass man eben sehr viel kommuniziert, und ich habe ganz wenig von diesen Spielen gesehen, wie wir es neulich hatten, Imperial Settlers, wo jeder für sich irgendwie was macht und man kriegt von den anderen nichts mit.
Dazu muss man sagen, die Spiele kommen trotzdem raus. Es kommen trotzdem noch Spiele raus, die heißen wie italienische Städte, die Namen haben von irgendwelchen Reisenden, von Marco Polo bis hin zu so und so. Diese Spiele werden weiterhin produziert, und für Fans von diesen Spielen bin ich auch. Da wird es immer was Neues geben. Es wird immer neue Eurogames geben.
Absolut, absolut. Das ist auch ein nicht tot zu kriegen.
Aber es sind nicht die Sachen, die uns jetzt auffallen, wenn wir zu einer Messe gehen, weil wir die Sachen auch gleich schon ein bisschen gewohnt sind, auch solche Spiele.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen, man achtet dann halt auch, gerade bei so, wenn man halt so viele Spiele anguckt, bleiben halt die Sachen hängen, die irgendwas Neues gemacht haben. Und wenn man, keine Ahnung, sowas wie My Village zum Beispiel, da freue ich mich tierisch drauf. Ich mochte Village total, Kennerspiel 2011.
Ich weiß es nicht genau.
Und My Village ist so eine neue Variante davon, neue Ansätze, oder da gibt es ganz viele von solchen Spielen, die auch, glaube ich, echt gut werden, aber es ist halt schwer, auf der Messe abzuschätzen, ob diese Mechanik gut funktioniert. Also Imperial Settlers zum Beispiel hat mir letztes Jahr auf der Messe total gut gefallen. Und dann habe ich es gespielt und dann war ich halt so ein bisschen ernüchtert. Und deswegen hält man sich da, glaube ich, ein bisschen zurück bei diesen rein mechanischen Spielen, bis man sie dann wirklich mal gespielt hat. Aber
da habe ich auch meistens irgendwie zwei, drei Spiele zu Hause, die gefallen mir so gut und die kann ich immer wieder auf den Tisch bringen. Das reicht mir vollkommen.
Ja.
Da brauche ich auch eigentlich kein Neues, weil es halt nichts Neues ist, was mir halt oder meiner Spielegruppe was Neues bringt.
Ja. Was aber neu ist, was auch sehr klassisch eigentlich daherkommt, ist, was es schon gibt, meine ich damit, Pandemie. Weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Weltrettungsspiel, kooperativ. Jeder hat eine Rolle. Einer ist Arzt, einer ist Logistikchef und so weiter. Ein super Spiel. Gibt's auch ein paar Erweiterungen, gibt auch schöne Videospielumsetzungen. Wer das Brettspiel nicht kennt, Plague Inc., geht so ein bisschen in diese Thematik. Mhm. Das ist so eine erfolgreiche App gewesen.
Genau.
Tolles
Pandemie
Spiel.
Hat selber eine eigene App, nur für iOS, glaube
genau,
ich, bis jetzt.
Die ist
bin
auch
ich ganz
gut.
Sicher, ob es die für Android gibt, aber die ist auch super Portierung.
Genau, kann man auch im Podcast hier, haben wir schon mal besprochen.
Okay.
Genau, wer die Regeln da noch ein bisschen neu, genau, oder das Gefühl hören möchte. So, und ich habe es auch schon mal irgendwo erwähnt bei einem Risiko-Podcast. Es gibt ein Risiko, das heißt Risk Legacy, beziehungsweise Risiko Evolution, wo das Brettspiel sich weiterentwickelt. Und genau diesen Ansatz haben sie jetzt genommen für Pandemie. Und da bin ich total heiß drauf. Pandemie Legacy, also Legacy wie quasi es vererbt sich was, es geht was weiter, ist fürs
genau.
Vermächtnis. Du spielst, da steht auch schon groß drauf, Season 1. Du spielst quasi
Grund, ja.
Die erste Season von von Pandemie Legacy. Und total gut. Du hast Stifte dabei, du hast Aufkleber, du hast Karten, die du erst rausrupfst, wenn du bestimmte Sachen erledigst. Und die Charakter sind Bögen. Du hast Charakterbögen, wie bei einem Rollenspiel, die dann so zusätzliche Fähigkeiten bekommen können, die aufleveln. Die können sterben. Du hast Permadeath. Das heißt, wenn dein Arzt stirbt, dann ist er einfach wirklich weg. Dann ist diese Karte weg. Du sollst sie, glaube ich, sogar zerreißen.
Hast du rausgefunden, was dann passiert, ob du einen neuen Charakter kriegst?
Ja, habe ich gefragt, weil ich so gesagt habe, ja, manchmal, man braucht doch irgendwie den Arzt, um das Spiel zu schaffen. Du kannst dann einen Zivilisten dir schnappen, per Fulton rausholen und kannst ihm dann quasi wieder neue Fähigkeiten geben durch Erfahrungspunkte und so weiter, um den wieder quasi zu einem Arzt hochzuleveln. Aber du musst halt wieder relativ weit unten anfangen. Und je nachdem, ob du auch einen Match schaffst, also das, man muss sich das vorstellen, die Season 1 sind so, er hat gemeint, es geht um ein Jahr und jede Spielrunde ist quasi ein Monat, in dem man gewisse Aufgaben erledigen muss. Das heißt, man kann, wenn man sehr, 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 sehr gut ist, kann man quasi nach 12 Spielen diese Season 1 abschließen. In der Regel schafft man das aber nicht. Er hat gesagt, da ist dann eben so von der Regel so, dass man den Monat nochmal probieren kann mit nochmal anderen Voraussetzungen. Je nachdem, wenn du es halt nicht geschafft hast, kriegst du halt einen Malus und kannst es nochmal probieren oder einen Bonus oder je nachdem, wie halt so die Ereignisse dann sich
das
entwickeln.
Das ist im Endeffekt genau das Konzept von dem Spielen und von Risk Evolution oder Risk Legacy, diese Legacy-Spiele. Der Rob Davio hat vorher gearbeitet hat und sich irgendwann überlegt, nicht aus dem Risiko irgendwas anderes machen? Wäre es nicht irgendwie schön, wenn jeder sein eigenes Brettspiel hätte? Und es werden ja Geschichten erzählt. Jeder, der schon mal irgendwie Siedler 4 gespielt hat, weiß, irgendwie wir kämpfen mal um das gleiche Waldplättchen oder so. Und der Rob Davio hat im Endeffekt aus diesem Konzept sich ein Spiel überlegt, dass man wirklich auch dann auch auf das Risiko was draufschreibt oder halt dann, wenn man das Nordwest-Territorium erobert hat und gewinnt, darf man am Ende irgendwie das Manu-Land nennen und Manu bekommt dann im nächsten Spiel mal plus eins dort. Und ähnlich funktioniert es bei Pandemie auch. Das heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl von einer Fortsetzungsserie, von einer Season wirklich im Endeffekt.
Habe ich so Bock drauf. Und das könnte, glaube ich, richtig vielen Spielen gut tun, auch so ein Modus. Also ich glaube, dass das auch was wird, was wir nächstes Jahr deutlich öfter sehen, dass sich Spiele durch das Spielen verändern und weiterentwickeln. Ich glaube, das könnte auch in vielen kleineren Spielen, vielleicht in einer nicht so ganz so krassen Form, aber durchaus Einzug halten, solche Elemente.
Mein Problem ist leider nur, dass ich Risk Evolution seit 2 Jahren im Schrank liegen habe und am liebsten mit der gleichen Gruppe immer spielen möchte, die das auch weiterspielt, nur es klappt einfach nicht. Also man muss wirklich sagen, da ich immer neue Spiele reinbekomme und immer neue Spiele ausprobieren möchte, habe ich keine Zeit, ein Spiel irgendwie 16 Mal zu spielen. Ist wirklich ein Problem bei mir.
Ja, aber das ist dein Problem, glaube ich.
Das ist mein privates
Problem. Meins auch, genau. Ja.
Ein persönliches Problem. Und da muss wirklich gucken, wie man das hinbekommt, dass man dieses Spiel dann wirklich auch so oft spielt. Aber es wird belohnt. Der Rob Davio selbst hat jetzt schon am nächsten Spiel, das heißt Seafall. Da geht's gleiches System um Inseln entdecken. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr erst erscheinen. Irgendwann hieß es mal, soll dieses Jahr erscheinen. Das ist so ein längerer Prozess, den er hinter sich hat, glaube ich schon, bei dem man mit Schiffen von einer Insel zur anderen fährt und zwischendurch kleine Inseln entdeckt. Und diese kleinen Inseln, und dann fahren wir das nächste Mal wieder los und sie wissen aber, okay, sie können ja zwischendurch jetzt bei dieser neuen Insel, die sie entdeckt haben, dann irgendwie halten. Es ist wirklich so, als würde man Christopher Columbus irgendwie wirklich, denn eine Welt aufbauen wirklich auch, den Worldbuilding, Exploration, und dass es dann wirklich Einflüsse hat, ob man dann dieses Dorf halt plündert und wenn dann irgendwie 10 Jahre später der nächste Reisende kommt, dann ist auf der Insel vielleicht keiner mehr, weil dein Vorgänger alles mitgenommen hat. Und aber trotzdem so durch die gleiche See fährt dann wie du. Das ist schon interessant.
Supergeil. Eine ganz andere Richtung, aber auch das Problem, dass man eigentlich das Gegenteil von fortgeführt ist, jedes Mal auf Reset alles neu zu starten und die Regeln durcheinander zu würfeln, geht das neue Megakracher von 2F von Friedemann Friese.
Oh ja.
War auch im Vorfeld groß besprochen und oh Gott, ob das funktionieren kann. Mhm. Die Rede ist von 504, wie auch immer. Steht auch wirklich nichts anderes auf der Packung, sind so 504 als Zahl und das Cover deutet schon an, so Paralleluniversen, ja, so, so Blasen mit verschiedenen Welten. So, wir haben es mal kurz erwähnt, das Grundkonzept ist, du hast ein Regelbuch, einen richtig dicken Schinken mit 9 verschiedenen Modulen. Also da gibt es zum Beispiel Aktien-Element, da gibt es zum Beispiel Besiedlungselement, da gibt es Wettrennen-Element, also alles, was man so aus Brettspielen kennt, Worker Placement Geschichten oder eben Handeln.
Kampfspiel, glaube ich, auch.
Oder kriegsgetriebene Sachen, genau. Und du kannst dann, wie bei so einem alten Kinderbuch, wo du die Krokofant, ja, oben hast du einen Kopf von einem Krokodil, blätterst du hin, unten dann den Körper von einem Elefanten und unten dann Ameisenfüße. Und genau so funktioniert das Regelheft. Das ist so ein Ringordner und du kannst halt alles einmal gleich oft umblättern und dann hast du halt ein klassisches Kampfspiel oder ein klassisches Aktienspiel. Wenn du aber die 2, 3 Blätter anders hinblätterst, dann hast du halt ein Kampfspiel, was mit Aktien Fortbewegung funktioniert und gewinnen tut aber der, der am Ende am meisten Siegpunkte erwirtschaftet hat. Oder du blätterst eins weiter, dann ist die Siegbedingung nicht Siegpunkte, sondern als erstes irgendwo anzukommen. Ja, oder du entfernst die Aktien und dann wird es halt auf einmal Besiedelung. Und dass das funktioniert, da bin ich so gespannt drauf. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie man das Spiel rezensieren soll, weil 504 Varianten hat dieses Spiel und selbst wenn du 10 Varianten angeschaut hast, kannst du immer noch nicht beurteilen, ob das funktioniert. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie da die Testphase funktioniert hat oder ob jetzt alle Spieler gemeinsam die Testphase sind. Das lässt sich überhaupt ganz schwer abschätzen, aber ein unglaublich faszinierendes Projekt.
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Skepsis auch bei vielen Brettspielmenschen, bei der so Community auch so ein bisschen da herrscht. Ist es wirklich ein Spiel, wo alles so irgendwie gleich nett oder gleich mittelmäßig ist? Du kaufst ja Spiele oft schon wegen der speziellen Mechanik und du kaufst ein Spiel auch wegen einem speziellen Thema. Die Frage ist, wenn das Ganze halt generisch ist und das ist einfach so eine Art Metaspiel, ob dieses Metaspiel wirklich dann auch, ich habe es nicht gekauft, weil es mich einfach nicht packt, glaube ich. Also es ist irgendwie sowas, eigentlich müsste ich es ausprobieren, aber ich bin auch nicht ganz überzeugt davon. Ich warte, was du sagst, weil es auf eine gewisse Weise mich nicht reizt. Es braucht irgendwas und das fehlt bei dem
Spiel. Es ist schon so ein Liebhaberding. Also ich habe auch das Gefühl, es ist ein Spiel, sowas wie Stanley Parable oder sowas. Es ist ein Spiel für Vielspieler, für Brettspieler, die auch sowas zu schätzen wissen. Es wird niemanden abholen, glaube ich, der also ich stelle mir das gerade vor, ich habe so ein paar Freunde, die halt eigentlich nur Brett spielen, wenn ich das vorschlage und dann so, ja, okay, klar, schaue ich mir mal an, was gibt's denn so? Und nach 2 Seiten Regeln sind die auch durch. Ich glaube, so viele Regeln musst du da gar nicht erklären, aber allein die Idee, dass du denen sagst, guck mal, wie geil, es sind 504 Varianten, dann werden die dich wahrscheinlich das anschauen mit so Augen so, hast du jetzt einen an der Waffel oder wie? Oder was soll daran cool sein? Das macht irgendwie so für sich gesehen, macht erstmal keinen Sinn, aber innerhalb dieser Brettspielwelt und 2F ist halt auch ein sehr nerdiger Verlag, das muss man ja auch sagen. Ich kann das total nachvollziehen, dass die das geil finden und dass viele Fans es auch total abfeiern werden. Und es gibt garantiert auch eine Gruppe, da ist extra so ein Poster dabei zum Ankreuzen, welche Varianten man schon gespielt hat. Ich wette mit dir, es dauert kein Jahr. Dann sagt die erste Spielegruppe irgendwo in Eckernförde, sagt hier, wir haben alle Varianten gespielt.
Ja. Dazu muss man sagen, 2F steht für den eigenen Verlag von Friedemann Friese. Mhm. Friedemann Friese tendiert dazu, alle Spiele meistens mit vielen Fs reinzubauen. Deshalb auch 504 sind
504.
Auch Fs wieder drin. 504, genau. der Mann hat grün gefärbte Haare. Ich habe ihn nur mal kurz gesehen auf der Messe. Hast du mit ihm gesprochen, irgendwie Zeit gehabt, mal über das Spiel zu sprechen?
Diesmal nicht. Ich habe letztes Mal mit ihm gesprochen, ja. Mit seiner guten Seele. Er ist ein total cooler Typ. Also,
die Spiele funktionieren großartig. Ich bin großer Finstere Flure, habe ich letztens gespielt und habe
Und Funkenschlag
viel Spaß dabei gehabt. Also der kann großartige Spiele entwickeln. Ich habe nur, als ich auch drauf, ich wollte es natürlich auch angucken, habe es dann irgendwie gesehen, wie mir Leute das Demo gespielt hat. Bisschen Angst, als ich es gesehen hatte, weil die Hexfelder schauen ja schon so ein bisschen aus wie bei Catan auf den ersten Blick.
Ja, klar, das ist, glaube ich, eine ganz gute Basis, wo man irgendwie alles Mögliche abbilden kann. Ja. Also wir werden berichten. Ich werde es auf jeden Fall in dem Podcast besprechen, weil es einfach ein faszinierendes Projekt ist.
Ich bin gespannt.
Ja, bin auch gespannt auf die Reviews, wann die kommen und wie sie kommen und wie man an so ein Ding rangeht. Aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert, weil sowas gibt's halt in der Form nicht. Nicht erwähnenswert finde ich Mega Civilization, einfach eine 18 Personen Variante für Sammler von dem Ur-Civilization. Haben sich aber brutal viele Leute gekauft. Das ist, glaube ich, eher so ein
Sammlerstück. Schaut aus wie so ein riesengroßer Tapeziertisch.
Unfassbar, ein bisschen aus. Ja. Deswegen überspringen wir das jetzt. Ich wollte nur sagen, dass es das gab.
Sehr schön, danke. Was das Schöne auf Messen ist, dass man meistens auch Sachen kaufen kann. Das sind sogenannte, viele Brettspieljäger sind auf der Suche nach bestimmten Promokarten und Promospielen. Das ist immer sowas, was mir nicht so wirklich viel gefällt, aber diesmal hat es mich wirklich auch gepackt. Ich habe mir für Freunde, denen ich das Colt Express, das Spiel des Jahres, geschenkt habe, das Familienspiel des Jahres, oder?
Ja, das ist das normale Spiel
des Jahres. Genau, Spiel des Jahres. Habe ich die Erweiterung gekauft, habe mich auch mit dem Erfinder gehalten und mir die Erweiterung erklärt. Es gibt jetzt zusätzlich zu diesem 3D-Zug aus Pappe, wo man seine Cowboys rüberschickt, um Geld einzusammeln und Schätze zu finden, einzusammeln und sich gegenseitig dann zusammenzuschlagen. Das Ganze funktioniert mit einer bestimmten Programmiermechanik. Genau, dann an der Stelle ist es rechts kurz ab. Das Schöne ist, dass diese Erweiterung jetzt hinzufügt eine Postkutsche, die auch aus Karton ist, und kleine Pferde. Das heißt, es gibt neue Wege, über die halt die Cowboys dann noch mehr Geld bekommen können. Und ich habe es gekauft, ich habe es auch deshalb gekauft, weil es mich sehr überzeugt hat, weil es das schönste Goodie gab auf der Messe. Es gibt mir jetzt auch den DeLorean, den Marty McFlys Auto, mit dem er zurück in die Zukunft reist, aus Pappe, der dann neben dem Zug mit dem er fahren kann.
Genau, da weil man, wer den Film, der im dritten Film spielt, der Zug dann auch eine Rolle. Genau. Und es gibt sogar eine kleine Regel dafür. Man kann dann wirklich auch mit seiner Figur in die Zeit zurückreisen oder vorreisen. Und versteckt dann seine Figur unter einem Zugabteil. Das heißt, man fängt an und die Mitspieler wissen nicht, wo man dann gleich auftauchen wird, wenn man aus der Zukunft kommt. Also es gibt sogar eine wirklich kleine Regel dazu. Super schön und das macht die Messe auch aus. Also es gibt ja diese Promo-Jäger und manche Promos sind halt einfach nur ein paar neue Kärtchen. Aber hier auch wirklich der DeLorean zum Zusammenstecken lohnt sich auch, wenn man das Hauptspiel nicht hat.
Sowas ja, das stimmt auf jeden Fall.
Sehr schön, ja.
Noch zwei kleine Empfehlungen, die ich sehr schön fand. Zum einen ein Spiel, was es bis jetzt nur auf Französisch und Englisch gibt. Ich kann es leider, mein Französisch ist unglaublich schlecht. Es heißt Le Poilu, glaube ich. Es heißt auf Englisch The Grizzled. Und es ist ein kooperatives Kartenspiel, spielt im Ersten Weltkrieg und man spielt einen von bis zu 4 französischen Soldaten, die gemeinschaftlich versuchen, durchzuhalten, diese schwere Zeit durchzustehen, bis zum Waffenstillstand. Mhm. Dazu zieht man verschiedene Karten. Wie gesagt, Konzept ist kooperativ. Das heißt, man kann auch nur gewinnen. Das heißt, sobald einer der Soldaten stirbt oder sobald die Bedrohung zu groß ist, hat man sofort verloren. Es muss wohl laut den ersten Besprechungen und es soll wirklich auch verdeutlichen, wie die Situation ist. Also es wird zwar den Horror des Krieges, des Abendkrieges nicht darstellen können, klar, das soll die Thematik aufmerksam machen. Das heißt, die Frage ist, wie viel kann ich meinem Mitsoldaten zumuten oder versuche ich die schlimme Eigenschaft eher dann irgendwie mir selbst zu diese Drogen zu meistern und das zu verteilen. Das heißt, man verteilt das wirklich auf die Schultern der Soldaten, die da sitzen.
Hallo? Ja, du warst gerade kurz abgehackt, aber ich glaube, man hat verstanden, dass man entscheidet, ob man eben die Last auf sich nimmt oder.
Genau, oder ob es der Nebenmann aufnehmen muss.
Wir hatten vor Ort ja auch darüber diskutiert. Ich finde es super spannend, dass Brettspiele auch, ähnlich wie bei Videospielen, wir hatten es ja neulich auch, Erster Weltkrieg hat sich ja gejährt als Jubiläum, negatives Jubiläum oder wie man das bezeichnen mag. Videospiele haben es ja auch geschafft, da dieses Thema irgendwie auch behutsam aufzunehmen, Geschichten zu erzählen, zu berühren und auch vielleicht auch die Tragik zu zeigen oder eben das Leid und haben auch gezeigt, dass Videospiele nicht immer Spaß machen müssen, um was zu berühren oder was zu erreichen bei dir.
Ja, das Spiel, was du auch meinst, was es, glaube ich, gab, war Valiant Hearts.
Genau, das hat ja noch relativ Spaß gemacht, aber es gab ja auch This War of Mine, das hat einfach auch keinen Spaß mehr gemacht, weil es war einfach nur frustrierend und schwer, in dieser kalten Welt als Zivilist zu leben. Und da gab es die Diskussion, müssen Spiele immer Spaß machen? Und die Antwort ist ja ganz klar nein. Und Brettspiele sind irgendwie noch nicht an dem Punkt angekommen. Gell? Auch das kleine Spiel zeigt jetzt auch, das ist ein Kleinod unter ganz vielen normalen, typischen Spielen, die alle Spaß machen und immer lustig sind, die auch mal irgendwie kritische Töne so ansprechen oder vielleicht auch was wecken in dir, was nicht immer positiv ist.
Man muss trotzdem aufpassen, was mir am wenigsten Spaß macht, sind. Ich möchte nicht erzählt bekommen vom Spiel, so funktioniert das und das, außer vielleicht Evolutionslehre oder so. Aber ich möchte halt nicht irgendwie dann belehrt werden durch Spiel. Ich möchte halt schon unterhalten werden und mir dann nachher, wenn es das Spiel schafft, und das glaube ich, wenn ich mir dann nachher Gedanken mache, was da eigentlich passiert ist, dann hat das Spiel auf jeden Fall schon mal einen richtigen Schritt getan. Leider hat das Spiel noch keinen deutschen Verleger, weil sie sich nicht so ganz an das Thema rantrauen. Was noch ein bisschen hinzukommt, ist, dass der Künstler des Spiels Tinu ist. Das ist der Spitzname, einer des verstorbenen Charlie Hebdo-Zeichner, bei den Angriffen auf das Satire-Magazin gestorben, erschossen worden ist. Das heißt, da auch nochmal diese Tragweite. Ich glaube, dass sich die meisten Verlage, deutschen Verlage, einfach schwer tun, was der Guido auch meinte, so ein Spiel halt aufzunehmen. Aber das Schöne eben auf der Messe war, ich habe mit dem Verleger gesprochen und der meinte, naja, ich habe jetzt hier für Essen extra eine deutsche Variante gedruckt. Mhm. Und man kann dann nicht nur, und das ist diese Völkerverständigung auch, man kann nicht nur mit den bis zu sechs französischen Soldaten spielen, sondern sie haben extra auch Karten für 6 deutsche Soldaten gebaut. Also das Spiel geht nur bis 4 Spiele, aber hat verschiedene Artworks, 6 verschiedene Soldaten, die man spielen kann. Das ist irgendwie eine schöne Geste, auch gerade bei so einem Thema wie dem Ersten Weltkrieg dann auch.
Ja, was Guido auch gesagt hat, Erster Weltkrieg ist immer noch nicht so richtig aufgearbeitet in Deutschland.
Ja, und irgendwie. Ist noch nicht. Ja, ja.
Deswegen tun sich die Verlage da wirklich schwer.
Ja.
Gut. Ich denke, das passt erstmal so, oder? Wir haben noch viel mehr Spiele gesehen. Der Koffer war voll. Wir werden, die nächsten Monate sind auf jeden Fall gut bestückt mit tollen Spielen, die erscheinen. Wir können natürlich in so einem Podcast nicht irgendwie alle Spiele, die uns irgendwie gefallen haben, schon erwähnen. Vielleicht geht's in den Kommentaren einfach ein bisschen weiter, falls ihr auch auf der Spiel wart oder ihr habt eine konkrete Frage zu Spielen, die ihr vielleicht irgendwie auf Twitter oder so bei mir gesehen habt, haut's in die Kommentare, da können wir gerne noch weiter empfehlen und diskutieren. Und ansonsten würde ich einfach sagen, besprechen wir einzelne Spiele, wenn sie dann halt gespielt wurden, und da bist du auch gerne wieder zu Gast.
Vielen Dank, Manu. Genau, der Herbst stellt sich da jetzt ein. Dann haben wir auch, wenn es abends kalt draußen wird, ein bisschen Zeit, um Brettspiele zu spielen.
Genau, und Videospiele kommen ja auch keine mehr raus, kann man in Ruhe Brettspielen.
So machen wir das. Manu,
vielen Dank für deinen Besuch. Und spätestens bis Nürnberg oder spätestens bis Essen. Aber wir hören uns vorher im Podcast, genau.
Genau, so machen wir das.
Tschüss. Ciao. Gut, wie vorhin schon angekündigt, folgt jetzt der zweite Teil des Podcasts, nämlich mein kleines Interview mit Benny Teuber, dem Sohn von Klaus Teuber, dem Siedlererfinder. Wir reden ein bisschen darüber, wie es dazu kam, dass er jetzt mit einsteigt in die Spieleerfindung. Wir reden natürlich auch über das gemeinsame neue Spiel, um was es da geht, wie der ganze Prozess entstanden ist und wieso die Rollenverteilung aussieht, wenn Vater und Sohn gemeinsam Spiele erfinden. Viel Spaß bei dem Interview von der Messe. Ich habe versucht, die Messegeräusche diesmal besser rauszufiltern als während der Gamescom. Könnt mir ja mal vielleicht mal Feedback geben, ob das so erträglicher ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Ich bin Benjamin Teuber, leidenschaftlicher Spieler und in die Spielewelt reingerutscht durch meinen Vater, Klaus Teuber. Der Katana.
Also der Name ist, glaube ich, ein Begriff, wer sich schon mal mit Brettspielen beschäftigt hat.
Du hast jetzt selber auch gesagt, Klaus von Sohn von Klaus Täuber. Wie ist es mit einem Spielerfinder aufzuwachsen? Meine Kinder sind ja auch umgeben von Brettspielen, die halt so durch die Muster reinkommen und durch meine eigene Leidenschaft. Standen bei euch auch schon immer viele Brettspiele rum? Habt ihr schon immer viel gespielt oder war das nochmal anders, weil es der Beruf war vom Vater?
Nee, es war lange ja gar nicht sein Beruf, sondern erst später. Da war ich auch schon älter dann. Das war, glaube ich, erst ab 98, 99, wo er dann sich nur noch auf Spiele konzentriert hatte. Als Kind war es fantastisch gewesen, weil man kennt ja eigentlich, dass man als Kind zum Vater rennt und sagt, kannst du was mit mir spielen? Und bei uns war es umgekehrt. Er kam dann zu mir und hat gemeint, hey, wenig spielst du was mit mir? Und das war super. Er wusste aber auch gleichzeitig, dass man immer nur dann fragt, wenn man Lust hat. Also wenn ich jetzt keine Lust gehabt hätte zum Spielen, kann man nicht spielen, denn ein Spiel kann keinen Spaß machen, wenn man dazu gezwungen wird, in Anführungszeichen.
Ja, und ich finde auch, also ich muss ab und zu auch mal Prototypen testen oder von Freunden eben so Sachen anschauen. Manchmal verdirbt es einem ja auch so ein bisschen den Spaß, weil man so arg in die Mechaniken eingezogen wird. Man ist mittendrin dann im Umbauprozess, man spielt ein Spiel in 15 Varianten. Hat er euch das immer ein bisschen vorenthalten? Hat er mit euch fertige Spiele gespielt oder warst du auch in diesen Prozess immer schon früh eingebunden?
Ich muss sagen, ich glaube, er hat wirklich eine Begabung dafür, ein Spiel so weit im Kopf vorzuentwickeln, dass er einigermaßen sich die Züge vorstellen kann. Das heißt, so richtig, richtig schlechte Prototypen hatten wir auch mal natürlich auf dem Tisch gehabt, ne, wo wir nach 10 Minuten gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie auch was anderes noch tun oder so. Aber in der Regel waren die ersten Prototypen schon so, dass man sagt, okay, wir wissen, wo es von hier aus hingehen kann, was kann man verbessern, in welche Richtung können wir ansetzen. Perfekt war es natürlich nie, aber es war schon so, dass man irgendwie sagen kann, damit können wir arbeiten.
Jetzt bist du 31, gell?
Ja.
Wie kam jetzt, also vor der Messe muss man vielleicht noch dazu sagen, kam jetzt eben die Ankündigung, dass ihr jetzt gemeinsam Spiele entwickelt und auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, dass dein Vater gesagt hat, er macht keine Spiele mehr, ... ohne dich. Kannst du so ein bisschen erklären, wie dieser Prozess gekommen ist, dass ihr jetzt zusammen Spiele entwickelt? Was hast du vorher gemacht und wie kam jetzt dieser Schritt für dich?
Ich habe eigentlich Psychologie studiert und dann Management studiert und wollte auch ursprünglich ganz woanders arbeiten. Und dann habe ich das auch, aber irgendwann habe ich gedacht, eigentlich ist es doch am schönsten, wenn man mit einem Produkt arbeitet, hinter dem man richtig stehen kann, womit man auch groß gewachsen ist und hinter dem noch eine ganze Branche steht, in der man sich wohlfühlt. Also ich finde, die Brettspielindustrie ist wahnsinnig sympathisch von den Menschen, die hier arbeiten und mit denen man jeden Tag zu tun hat. Deswegen habe ich dann dort angefangen zu arbeiten, habe erst so ein bisschen die Katan-Lizenzen mitverwaltet und bin so Stück für Stück reingekommen. Und mitgetestet habe ich schon immer, nur haben wir nie von Anfang an zusammen ein Spiel gemacht. Und irgendwann, als dann alle getesteten Spiele, die in der Mache waren, fertig waren, hat dann er halt einfach gesagt, komm, lass uns doch mal eins von Anfang an zusammen starten und das mal ausprobieren. Und so kam ich dann dazu.
Aber das heißt, in dem Familienbetrieb mit Katan und mit Management und so warst du ja schon involviert. Das heißt, du warst ja in dieser Spielebranche, warst du schon Teil?
Ja, ja. Im Grunde, seitdem ich 15, 16 war, habe ich den Katan-Shop gemacht. Also war ich da immer ein bisschen mit drin und dann später nach dem Studium immer mehr.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie seid ihr an die Idee rangegangen? Habt ihr gesagt, wir fangen jetzt komplett von vorne an und versuchen das jetzt wirklich als Team zu machen? Oder hat dein Vater eine Schublade aufgezogen und gesagt, hier, das könnte ich mir gut vorstellen, da könnten wir mal weiter dran arbeiten?
Nee, tatsächlich war es so bei Tumult Royale, dass er früher mal die Idee hatte zu einem Spiel basierend auf Animal Farm. Und dann wurde es aber aus verschiedenen Gründen nichts. Also zum einen wurde die Lizenz, glaube ich, nicht freigegeben und zum anderen war das Spiel noch nicht gut. Und die Grundidee, dass also es eine führende Elite gibt, die dann quasi das Volk ein bisschen ausbeutet, also und dann gibt es Umstürze innerhalb der Elite, aber sie bleibt irgendwie doch immer an der Macht. So ähnlich haben wir es halt jetzt transportiert in dem Spiel. Das ist der Gedanke, der ursprünglich reinkam. Die Mechanismen sind dann aber ganz, ganz andere geworden. Also man kann schon sagen, wir haben von null angefangen. Aber es hat sich so entwickelt, wie wir es häufig machen, dass wir am Anfang eine Idee hatten, wo wir gesagt haben, es wäre eigentlich ganz schön, diese Idee in einem Spiel zu verpacken.
Wo sind deine Stärken? Wo siehst du deine Stärken bei der Spielentwicklung? Also wie habt ihr euch die Ping-Pong-Bälle zugespielt?
Man kann es eigentlich gar nicht sagen. Also wir fangen immer mit Ping-Pong, ist nämlich ein guter Begriff. Wir sagen immer, hier ist jetzt dein Ball oder hier ist dein Paket. Wir schicken uns ein Konzept am Anfang zu und dort sammeln wir einfach Ideen und jeder in verschiedenen Farben und nacheinander. Irgendwann kann es keiner mehr irgendwie verstehen, was da irgendwann mal geschrieben und gesagt wurde. Und dann kürzen wir es zusammen und irgendwann weiß man einfach so, jetzt macht es Sinn, dass wir irgendwie einen Prototypen basteln daraus. Also man kann gar nicht sagen, dass jetzt einer mehr Anteil an irgendwas anderem hat als der andere. Das ist wirklich eher ein Wechselspiel. Sehr
fließend bei so einem Prozess dann auch. Ja. Wie, du wohnst nicht mehr zu Hause, nehme ich mal an. Wie handhabt ihr das? Trefft ihr euch dann regelmäßig oder läuft das viel auch virtuell dann einfach ab über E-Mail und Konferenzschaltung und so?
Ich hatte, als ich angefangen habe, in der Catan GmbH zu arbeiten, habe ich noch für ein Jahr in Barcelona gelebt und dann bin ich relativ häufig nach Deutschland geflogen und dann irgendwann auch wieder nach Deutschland gezogen, jetzt in Frankfurt. Wir wohnen 50 Kilometer voneinander entfernt. Das heißt, so alle 2 Wochen treffen wir uns mal und testen dann 2 Tage durch. Und dann updaten wir die Prototypen wieder und den Rest machen wir per Telefon und Skype.
Das heißt, ihr habt schon mehrere Spiele jetzt in Arbeit, so wie das klingt. Also es ist jetzt euer erstes Spiel, was rauskommt, aber es klingt schon so, als schwirren da schon mehr Ideen und Prototypen in der Gegend rum.
Wir haben ein nächstes Spiel auch, das wird im Frühjahr erscheinen beim Kosmos Verlag. Wir können noch nichts darüber sagen. In Nürnberg, genau, ja. Und dann haben wir noch eins fürs das nächste Jahr auch schon relativ weit. Also es gibt viele, viele Ideen, an denen wir gerade arbeiten.
Ich meine, er ist jetzt leider nicht da, aber hast du das Gefühl, dein Vater hat so ein bisschen das Bedürfnis gehabt oder sich glücklich geschätzt, dass jemand jetzt in diese Fußstapfen auch tritt? Also du hast ja vorher in einem anderen Bereich gearbeitet bei Catan GmbH, gell? Hast du gespürt, dass ihn das irgendwie mit Stolz erfüllt, dass jetzt quasi dieser Name vom Spieleerfinden weitergetragen wird auch irgendwann?
Ich weiß, dass es ihm viel Spaß macht und mir macht es auch viel Spaß. Also wir treffen uns wirklich gerne. Das ist immer ein schöner Tag der Woche, wenn wir sagen, komm, heute machen wir einen Testtag. Da freuen wir uns beide sehr. Was ich noch dazu sagen muss, in seine Fußstapfen zu treten, ist sehr, sehr schwer. Und das würde ich mir niemals aufbürden, sage ich mal so, weil er hat sehr, sehr große Fußstapfen und wahrscheinlich auch ganz anders geformte Fußstapfen. Aber in der Zusammenarbeit ist es halt einfach wunderbar und das macht uns beiden sehr viel Spaß.
Es macht ja Sinn, das zusammen zu machen. Wenn du jetzt eigene Spiele machen würdest, würde dich sowieso jeder damit vergleichen.
Sowieso automatisch.
Genau. Machst du das jetzt dann hauptberuflich oder bleibst du trotzdem in dieser Management-Bereich irgendwie tätig?
Also ihm macht das Entwickeln immer noch mehr Spaß als das ganze Management und das übernehme ich noch viel. Aber mein Bruder, der auch mit der Catan GmbH arbeitet, übernimmt auch sehr viel von dem Management, was anfällt. Er lebt allerdings in den USA und von daher betreut er vor allem die Catan-Marke dort, während ich mir hier in Europa und Deutschland die Marke betreue. Also das sind auch immer noch die Sachen, die auf jeden Fall jeden Tag gemacht werden. Und auch in der Catan-Welt, selbst wenn wir keine weitere Erweiterung mehr machen, da gibt es ja dennoch immer viel zu tun.
Ja, allein die Events, wie jetzt hier dieser Weltrekordversuch und so, ist ja, erfordert ja auch einiges an Planung und Vorbereitung. Ja. Magst du noch ein bisschen was zu Royal Tumult sagen, zu eurem Spiel? In welche Richtung geht es? Was muss man sich da vorstellen? Tumult Royal, Entschuldigung.
Gerne. Also, wie schon vorhin kurz angedeutet, wir sind Adlige. Wir möchten Abbilder unserer selbst, Statuen, im Königreich bauen, so viele wie möglich. Natürlich alles zum Wohle des Volkes. Das ist der satirische Aspekt von dem Spiel. Und wir rauben die Waren vom Volk. Deklarieren es als Steuern, aber im Grunde rauben wir schon. Und zwar so viel wir können und so viel wir wollen. Aber wenn wir innerhalb einer gewissen Zeitspanne, die 20 Sekunden ist, zu viele von diesen Waren uns genommen haben und die 20 Sekunden vorbei sind, wird geschaut, ist noch genug für das Volk da? Oder wenn nicht, dann gibt es einen Tumult und dann zieht das Volk zu dem Herrscher, der am meisten geklaut hat.
Da kommt dieser Animal Farm Bezug auch ein bisschen wieder durch, oder? Mit dieser Revolte.
Da kommt es ein bisschen durch. Es ist jetzt zwar nicht so, dass das Volk dann irgendwie zum neuen König wird, sondern es ist dann ein anderer Mitspieler, der ja nie Volk war, aber so im Grundgedanken ist er immer noch ein bisschen drin. Ja, genau.
Was bist du selber für ein Spielertyp? Also welche Spiele präferierst du? Das muss ja nicht immer damit zusammenhängen, was man für Spiele erfindet.
Ich mag unglaublich gerne, also auch längere Spiele. Ich habe Civilization mal 14 Stunden lang gespielt. Das war wirklich, auf einmal hat man angefangen, das zu leben. Oder ein Vinyos oder Village oder so, das spiele ich auch echt gerne. Aber meistens dann doch Sachen, die auch nach einer Stunde vorbei sind und wo ich bis zum Ende einfach noch diese Spannung habe, kann ich es noch reißen und wo ich dann auch sagen könnte, können wir spielen es einfach nochmal oder wir spielen noch ein anderes. Also kommt ganz auf die Laune drauf an. Wir spielen privat leider nicht so viel, wie wir manchmal wollen würden, weil natürlich viel Testen ansteht, aber wir fahren öfter mal auf solche Spielewochenenden und da hat man dann auch mal Zeit für so ein 5, 6, 7 Stunden Ding.
Kriegst du durch das Spiele erfinden jetzt oder mitarbeiten an Spielen auch so ein
so einen analytischen Blick. Also ich merke das auch manchmal, dass man dann Spiele nicht mehr so ganz unbeschwert genießen kann, weil man halt manche Mechaniken sofort entlarvt oder erkennt oder sagt, oh, das zielt jetzt darauf hin ab. Oder dass man eben so, wie Musiker dann halt auch eben Musikstücke so auseinandernehmen.
Also wir sagen bewusst beim Spielen, dass wir irgendwelche Kritiken, es sei denn, es ist wirklich ganz daneben, am Ende vom Spiel einbringen. Und dann sagen, komm, lass uns am Ende drüber reden, spielen wir erstmal weiter und dann schauen wir, ob der Spaß noch kommt. Aber es ist doch auf jeden Fall so, dass man während des Spielens merkt, hier ist noch irgendwas nicht rund und man analysiert die ganze Zeit, man macht sich dann einen Stichpunkt. Also man lässt nicht ganz so locker, wie wenn man jetzt unbedacht einfach dann anfangen würde, sich hinzusetzen und zu spielen.
Gut, vielen Dank für das Interview. Wir sehen uns in Nürnberg zum nächsten Spiel und viel Erfolg mit Tumult Royal.
Dankeschön, ja.
Und weiterhin viel Spaß beim Spielentwickeln.
Danke.
Tschüss.